Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Italien hat eine neue Regierung. In Rom wurden heute Ministerpräsident Letta und sein Kabinett vereidigt. Dem neuen Regierungschef war es gestern nach Monaten des politischen Stillstands gelungen, ein breites Parteienbündnis zu schmieden. Die Koalition besteht aus Lettas Sozialdemokraten, der Mitte-Rechts-Partei des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi und der Zentrumspartei von Ex-Regierungschef Monti. Die Vereidigung im römischen Präsidentenpalast wurde von Schüssen im Regierungsviertel überschattet.
Dramatischer Zwischenfall vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten. Schüsse fallen, eine Schwangere und zwei Polizisten werden getroffen, einer davon an der Wirbelsäule. Ein 49-jähriger Arbeitsloser aus Kalabrien wird festgenommen, wie der neue Innenminister wenig später erklärt. Eine Verzweiflungstat, sagt der Attentäter, um sich an den Politikern für den Verlust des Jobs zu rächen. Der Anschlag zeitgleich zur Vereidigung des neuen Kabinetts im Präsidentenpalast, nur 500 Meter entfernt. Neuer Ministerpräsident Enrico Letta, 46 Jahre alt, früher Christdemokrat, jetzt Sozialdemokrat. Das bekannteste Gesicht der neuen Regierung, Emma Bonino, ehemalige EU-Kommissarin, sie führt das Außenressort. Ansonsten ein Kabinett von Newcomern. Eine Einwanderin aus dem Kongo wird Integrationsministerin und eine Zuwanderin aus Deutschland ist die neue Gleichstellungsministerin, Josefa Idem, mehrfache Olympiateilnehmerin für beide Länder im Kajak. Der Chef der italienischen Zentralbank, Fabrizio Saccomanni, übernimmt das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, das Schlüsselressort in der Krise. Es ist eine Art Revolution. Viele in der Regierung sind unbelastet von der Vergangenheit. Hoffen wir das Beste, dass diese Regierung wirklich was tut für die Wirtschaft, für die Jugend, für die Schulen. Silvio Berlusconi tritt zur Seite, verzichtet auf einen Kabinettsposten. Berlusconis Partei vertritt im Kabinett Angelino Alfano als Vizepremier und Innenminister. Die große Koalition der Jungen, die jetzt antritt, zeigt sich reformentschlossen. Wahlrecht, Verwaltung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, ganz so wie Brüssel es will. Aber gleichzeitig erwartet die neue Regierung einen Kurswechsel in Europa. Sie verlangt, die Daumenschrauben der Sparpolitik zu lockern, um die Rezession zu stoppen und Wachstum zu schaffen.
Die Parlamentswahl in Island hat dem Inselstaat im Nordatlantik einen Machtwechsel beschert. Die bisherigen Regierungsparteien Sozialdemokraten und Grüne mussten eine deutliche Niederlage einstecken. Beide Parteien verloren zusammen rund 30% an Wählerstimmen. Die Konservativen und Liberalen gingen als Sieger aus der Abstimmung hervor. Neuer Ministerpräsident wird voraussichtlich der konservative Spitzenkandidat Benediktsson. Unter seiner Führung könnte Island seinen bisherigen Annäherungskurs zur EU aufgeben.
Über Monate hatten Sigmundur Gunnlaugsson und seine Liberalen in den Umfragen weit vorn gelegen. Erst im Endspurt wurden sie von den Konservativen überholt. Gemeinsam mit ihnen wollen sie jetzt eine Mitte-Rechts-Regierung bilden. Dann allerdings wohl unter seiner Führung, Bjarni Benediktsson. Der 43-jährige Jurist hat sich einen Namen gemacht als EU-Skeptiker. Wir wollen uns erst einmal aus den Beitrittsgesprächen mit der EU zurückziehen, streben dann eine Volksabstimmung zum EU-Beitritt an. Die Steuern wollen sowohl die Liberalen als auch die Konservativen als erstes senken. Wie sie dieses Wahlgeschenk finanzieren wollen, bleibt einstweilen unklar. Sie haben dramatisch verloren. Die Sozialdemokraten gehen mit einem Minus von 17% aus der Wahl und das, obwohl sie Island aus der Krise geführt haben, mit einschneidenden Sparmaßnahmen. Wir haben die Krise noch lange nicht hinter uns gebracht und jetzt bekommen wir eine Politik, die den erfolgreichen Weg des Sparens wieder verlässt. Für Island bedeutet die Parlamentswahl einen radikalen Politikwechsel, einen, von dem sich viele alsbald neuen Wohlstand erhoffen. Nach den schweren Jahren wollen die Wähler die Versprechen der bürgerlichen Parteien einfach glauben. Jetzt müssen die zeigen, dass sie ihre Zusagen auch halten können.
Mit dem Wahlergebnis bekommen ausgerechnet die Parteien den Auftrag zur Regierungsbildung, die vor vielen Jahren mit ihren viel zu laxen Wirtschaftsgesetzen den großen Finanzcrash hier in Island erst möglich gemacht haben. Aber der Wähler wollte es so.
Die Grünen wollen mit Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit und einer konsequenten Energiewende beim Wähler punkten. Der Parteitag beschloss heute in Berlin das Programm für die Bundestagswahl im September. Die Delegierten stritten nur kurz über die geplante Suche nach einem Atommüllendlager und schlossen sich dann der Position der Parteiführung an, Gorleben bei der Suche nicht grundsätzlich auszuschließen. Zuvor hatten sie auch in der Diskussion über geplante Steuererhöhungen der Parteispitze den Rücken gestärkt.
Am Ende sind sich alle einig. Gegenstimmen, Fehlanzeige.
Dann ist unser Programm hiermit mit einer Entscheidung angenommen.
Bei so viel Eintracht wollte auch er nicht mehr stören. Der erste grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die im Wahlprogramm enthaltene Einführung einer Vermögensabgabe und deutliche Erhöhung des Spitzensteuersatzes hatte er zuletzt als wirtschaftsfeindlich kritisiert. Heute wollte er davon nichts mehr wissen.
Und ich möchte sagen, wir haben die richtige Balance auf diesem Parteitag dazu gefunden.
Geringe und mittlere Einkommen wollen die Grünen entlasten und einen Mindestlohn einführen. Für Besserverdienende soll die Steuerlast steigen, auch durch eine Abschmelzung des Ehegattensplittings.
Wir brauchen eine moderate Steuererhöhung, um die Schwächeren entlasten zu können, um den Haushalt zu sanieren und Schulden abzubauen und um Infrastruktur zu ermöglichen, beispielsweise bei den fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen überall im Land.
Das Wahlprogramm sozial ausgewogen mit klarem ökologischen Schwerpunkt findet die Basis. Und mit Steuererhöhungen Wahlkampf zu machen, sei zwar mutig, aber richtig.
Natürlich ist das ein großes Risiko.
Da denke ich mal, wir haben mal viel Gegenwind bekommen. Aber im Endeffekt, denke ich mal, ist es der richtige Weg.
Ehrlichkeit ist, wie das Wort Zumutung auch sagt, immer eine Hürde, aber schafft Vertrauen.
2600 Anträge abgearbeitet, Wahlprogramm beschlossen. Für die Grünen hat der Wahlkampf begonnen.
Von der alten Debattierfreude der Grünen war auf diesem Parteitag wenig zu spüren. Die Partei zieht geschlossen und mit klarer rot-grüner Koalitionsaussage in den Wahlkampf und stimmte heute für ein eher linkes Wahlprogramm, bei dem vor allem die Pläne für Steuererhöhung und Umverteilung polarisieren dürften.
Reaktionen zum Parteitag der Grünen und einen Kommentar finden Sie auf tagesschau.de. Die politische Diskussion über Konsequenzen aus dem Steuerfall Hoeneß geht weiter. Hoeneß hatte sich wegen Steuerhinterziehung selbst angezeigt, in der Erwartung, dann nicht bestraft zu werden. Die Kritik an dieser gesetzlichen Regelung wächst, nicht nur in der Opposition, sondern auch in Teilen der Koalition.
Seine Steueraffäre überschattet den Siegeszug des FC Bayern. Der Fall Hoeneß hat das Thema Steuergerechtigkeit auf die Wahlkampfagenda der Politik katapultiert. Im Bericht aus Berlin verlangt der SPD-Parteivorsitzende kein Pardon für große Steuerhinterzieher. Straffreiheit nach Selbstanzeige soll es künftig nicht mehr geben, sondern
erstens drastisch reduzieren auf Bagatelldelikte und nicht mehr die Selbstanzeige für millionenschweren Steuerbetrug ermöglichen. Zweitens die Strafbefreiung 2 Jahre befristen. Und drittens dann ganz abschaffen.
Überraschend hat sich auch CSU-Chef Seehofer auf die Seite der Sozialdemokraten geschlagen. Der Bayer fordert jetzt ebenfalls mehr Härte gegen Steuerhinterzieher und macht damit unumwunden klar, der Fall Hoeneß ist für ihn kein Bagatellfall.
Ich kann mir vorstellen, dass man insbesondere über die Frage spricht, dass man dies etwas mehr auf Bagatellen begrenzt und aber große Beträge von der Selbstanzeige ausnimmt.
Diese Forderung nach schärferer Gangart irritiert den Koalitionspartner in Berlin. CDU und FDP sehen bislang keinen Handlungsbedarf. Die geltenden Gesetze reichten aus, heißt es in Richtung Seehofer.
Ich sehe im Augenblick keinen gesetzlichen Änderungsbedarf. Wenn jemand konkrete Verbesserungsvorschläge hat, möge er die auf den Tisch legen, dann werden wir sie prüfen.
Unterdessen erhöhen Schweizer Banken den Druck auf deutsche Steuerflüchtlinge. Sie drängen ihre Kunden jetzt, sich den Finanzämtern zu offenbaren.
Das Thema nimmt weiter Fahrt auf. Mit seiner Offensive für ein schärferes Vorgehen gegen Steuerhinterzieher distanziert sich CSU-Chef Seehofer nicht nur von Uli Hoeneß, sondern auch von den Beschlüssen der schwarz-gelben Koalition. Damit ist neuer Zündstoff gelegt. Das Thema soll auch bei demnächst stattfindenden Gesprächen mit dem Finanzminister eine Rolle spielen.
Klinikrechnungen sind nach Angaben der gesetzlichen Krankenkassen häufig fehlerhaft. Jede zweite überprüfte Rechnung im ersten Halbjahr 2012 sei nicht korrekt gewesen, teilte ein Sprecher mit und bestätigte damit einen Spiegelbericht. Hochgerechnet seien die Kassen dadurch im vergangenen Jahr mit rund 2 Milliarden Euro belastet worden. Einen Teil davon hätten die Krankenkassen jedoch von den Kliniken zurückholen können. Unabhängig vom bevorstehenden NSU-Prozess in München hat die Staatsanwaltschaft Erfurt Ermittlungen gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe aufgenommen. Es geht um einen Vorfall auf dem Erfurter Hauptbahnhof 1996. Zwei Männer und eine Frau sollen damals zwei Reisende angegriffen haben. Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks prüfen die Behörden den Verdacht, ob es sich bei den Tätern um Zschäpe und die verstorbenen mutmaßlichen NSU-Mitglieder Mundlos und Böhnhardt handelte.
Der Hauptbahnhof Erfurt. Hier sollen Silvester 1996 Schüsse gefallen sein, mutmaßlich abgegeben von einer dieser drei Personen der späteren NSU-Terrorzelle, die für 10 Morde verantwortlich gemacht wird. Behauptet wird das von ihm, Dominik Reding. Damals, 1996, waren er und sein Bruder Punks. Bei einem Zwischenstopp in Erfurt sollen die beiden vom späteren Terrortrio verfolgt und beschossen worden sein.
Dann rief mein Bruder irgendwie, lauf, lauf, der hat eine Knarre. Ich hatte es nicht gesehen, weil die waren ja hinter mir. Und dann, entweder als er das gesagt hat oder Sekunde später, fiel der erste Schuss.
Aus Angst vor der rechten Szene hätten die Brüder damals aber keine Anzeige erstattet. Nach Bekanntwerden der NSU-Verbrechen 2011 hat sich Reding erinnert und im Sommer 2012 an die Behörden gewandt. Es war einer von unzähligen Hinweisen aus der Bevölkerung an den Generalbundesanwalt im Zuge der NSU-Ermittlungen. Die Zeugenaussage von Dominik Reding führte dazu, dass gegen Beate Zschäpe nun auch die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt, im Rahmen des versuchten Tötungsdeliktes von 1996.
Das nächste, was ansteht, was auch schon veranlasst worden ist, ist, dass alle möglichen Zugbediensteten, Schaffner, Begleitpersonen aus dieser Zeit, die an dem Abend Dienst hatten, vernommen werden sollen, um da neue Erkenntnisse oder weitere Erkenntnisse zu bekommen.
Auf den NSU-Prozess ab dem 6. Mai in München haben die Erfurter Ermittlungen zunächst wohl keinen Einfluss.
Nach dem Anschlag von Boston hat Verfassungsschutzpräsident Maaßen vor Extremisten aus dem Kaukasus gewarnt. Maaßen sagte der Zeitung Die Welt, sein Dienst beobachte etwa 200 Islamisten aus der Unruhrregion, die in Deutschland leben. Er könne auch nicht ausschließen, dass sich einzelne Personen wegen der Ereignisse im Kaukasus radikalisierten. Für das Attentat von Boston werden zwei Brüder verantwortlich gemacht, die aus Tschetschenien stammen. Die irakische Medienaufsicht hat 10 arabischen Fernsehkanälen vorläufig die Sendelizenz entzogen. Die Regierung in Bagdad wirft ihnen vor, mit ihrer Berichterstattung zur Spaltung des Landes beigetragen zu haben. Hintergrund sind Meldungen über gewaltsame Ausschreitungen zwischen Anhängern der sunnitischen und der schiitischen Glaubensrichtung. Ein Großteil der betroffenen Sender, darunter Al Jazeera, gilt als kritisch gegenüber der von Schiiten dominierten irakischen Führung.
Nach dem Einsturz des 8-stöckigen Fabrikgebäudes in Bangladesch haben Bergungskräfte weitere Überlebende gerettet. Wie viele Menschen noch unter den Trümmern liegen, ist unklar. Die Behörden veröffentlichten eine Liste mit 600 Vermissten. Bislang konnten mehr als 370 Menschen nur noch tot geborgen werden. Der untergetauchte Besitzer des Gebäudekomplexes wurde von der Polizei gefasst und der Öffentlichkeit vorgeführt. Er soll beim Bau minderwertiges Material verwendet haben. Zahlreiche Menschen protestierten erneut gegen die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga trennten sich am Nachmittag Mainz und Frankfurt torlos. Die letzte Partie des 31. Spieltages gewann Schalke gegen Hamburg mit 4:1.
Hauptverantwortlich für den Sieg, Klaas-Jan Huntelaar, der Schalke zuletzt 6 Wochen verletzt gefehlt hatte. Zu Beginn allerdings Hamburg in Weiß-Rot mit dem besseren Start. Nach 5 Minuten die Führung für den HSV durch Marcel Jansen. Schalkes Antwort aber schon kurz darauf, Huntelaar mit dem Service für Michel Bastos, der Ausgleich Hamburgs Abwehr überrumpelt. Und der HSV danach dann vollkommen verunsichert. Im Gegensatz dazu Klaas-Jan Huntelaar, das erste Tor des Niederländers heute, 2:1 gleichzeitig der Halbzeitstand. Auch nach der Pause Schalke weiter in allerbester Ordnung. Die 58. Minute, der zweite Treffer von Huntelaar, dem Hamburger Spaß und Spielverderber. Der HSV in der Folge endgültig eingeschüchtert. Leicht und locker dagegen der FC Schalke. Wieder Huntelaar, 4:1 der Endstand. An allen Toren seiner Mannschaft beteiligt Klaas-Jan Huntelaar.
Die Tabelle: Bayern, Dortmund, Leverkusen und Schalke nach den Siegen unverändert. Frankfurt hat zwar schon 3 Punkte Rückstand, zieht aber an Freiburg vorbei. Hamburg ist Achter. Mainz führt jetzt die untere Hälfte an. Mit Bremen auf Platz 14 beginnt spätestens die abstiegsbedrohte Zone. Düsseldorf und Augsburg sind punktgleich. Auch Hoffenheim knapp dahinter kann noch auf den Klassenerhalt hoffen. Greuther Fürth steht dagegen als Absteiger fest.
Maria Sharapova heißt die Siegerin des Grand Prix-Turniers in Stuttgart. Die 26-jährige Nummer 2 der Welt zeigte gegen die Nummer 5, die Chinesin Na Li, kaum Schwächen. War über weite Strecken in der Lage, der 31-Jährigen ihr Spiel aufzuzwingen. Sharapova zu druckvoll und dazu mit einer geringen Fehlerquote. Am Ende mit dem 6:4 und 6:3 eine deutliche Angelegenheit für die Russin, die ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte. Dafür gab es 100.000 Euro Preisgeld und einen Sportwagen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 29. April.
Das Tief vor der norwegischen Küste bringt morgen dem Westen und Norden Deutschlands Regen, das Tief über dem westlichen Mittelmeer dem Süden. In der Nacht ist es in der Mitte und im Süden stark bewölkt, im Norden ist es meist klar. Gegen Morgen ziehen an der Nordsee Regenwolken auf, die sich am Tag landeinwärts in den Westen und Norden ausbreiten. Später kommen vom Oberrhein kräftige Regenfälle auf, dazwischen von Rheinland-Pfalz über Hessen bis nach Vorpommern scheint häufig die Sonne. Im Süden weht der Wind schwach bis mäßig, sonst mäßig bis frisch mit stürmischen Böen an der Nordsee. In der Nacht 9 Grad in Niederbayern und minus 1 Grad in der Eifel. Am Tag 8 Grad in Nordfriesland und 19 Grad am Inn. Am Dienstag regnet es in der Südhälfte, im Südosten Gewitter. In der Nordhälfte ist es dagegen sonnig. Auch am Mittwoch im Süden viele Wolken, die aber nur hier und da Schauer und Gewitter bringen. Im Norden viel Sonnenschein. Am Donnerstag überall wechselhaftes Wetter, teilweise mit kräftigen Schauern und Gewittern.
Wir melden uns wieder um 22.45 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Steuernachzahlung, hunderttausende Rentner bekommen Post vom Finanzamt. Außerdem ausführliche Berichte über die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.